Philipper Kapitel 2. Ich lese Vers 9 bis 11. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr sei, zur Ehre Gottes des Vaters. Was bedeutet die Erhöhung Christi? Das soll die Überschrift sein über diese paar Verse. Wir können über solche Verse nicht einfach hinweglesen. Wir können sie auch nicht als einen Spruch lesen, sondern wir müssen diese Verse einmal hineinstellen in den ganzen Reichsgottesplan mit uns Menschen. Was bedeutet die Erhöhung Jesu Christi? Von der tiefsten Tiefe zur höchsten Höhe. Wir haben im vergangenen Kapitel gesprochen von der Erniedrigung, wie Jesus hereingekommen ist aus der Herrlichkeit in unser armes Fleisch und Blut. Und in dieser Stunde müssen wir jetzt reden, wie Jesus von der Erniedrigung zur Herrlichkeit gegangen ist. Ich möchte hier gleich sagen, Jesus wird nie mehr in Knechtsgestalt kommen. Das war, das liegt hinter uns. Jesus kommt in der Herrlichkeit, wenn er kommt. Nie mehr in Knechtsgestalt. Das war einmal. Er wird nie mehr kommen in Niedrigkeit, sondern in seiner ganzen prächtigen Herrlichkeit. Also von der Erniedrigung zur höchsten Höhe. Das ist das Thema. Wer nun um die vorweltliche Sohnschaft Jesu Christi weiß, dem fällt das nicht schwer. Dass er auch das andere registriert, dass Jesus Christus jetzt in der Herrlichkeit ist, beim Vater. Deshalb beginnt der Vers 9, darum, weil er sich erniedrigt hat, freiwillig in den Tod sich gegeben hat, darum hat ihn auch Gott erhöht. Jetzt geht's in die Höhe, in die Herrlichkeit hinein. Hier müssen wir reden von der höchsten Erhöhung. Wir haben ein schwaches Abbild davon im Alten Testament. Die Geschichte des Josef ist mir immer wieder ein Vorbild, ein Schattenbild auf die Erhöhung Christi. Wie es bei dem Josef hinabgegangen ist in die Sklaverei. Von dem Lieblingssohn des Jakob bis in die Sklaverei hinunter. Und wie es dann mit dem Josef hinaufging, bis zum Kanzler des ägyptischen Reiches, erhöht, zur rechten Pharaos. Das ist ein Bild für die Erniedrigung Christi und für die Erhöhung Jesu Christi. Im Alten Testament das Schattenbild. Nun wollen wir einmal lesen, Epheser 1, Vers 18 bis 23. Epheser 1, Vers 18 bis 23.
Die Augen ihres Verständnisses, dass ihr erkennen mögt, welches das sei die Hoffnung ihrer Berufung, welcher sei der Reichtum seines herrlichen Erbes bei seinen Heiligen, und welche das sei die überschwängliche Gräse seiner Kraft an uns, die wir glauben nach der Wirkung seiner mächtigen Stärke, welche er gewirkt hat in Christo, da er ihn von den Toten auferweckt hat und gesetzt zu seiner Rechten.
Erhöhung. Gesetzt zu seiner Rechten. Weiter.
Über alle Fürstentümer, Gewalt, Macht, Herrschaft und alles, was genannt mag werden. Nicht allein in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Und hat alle Dinge unter seine Füße getan. Und hat ihn gesetzt zum Haupt der Gemeinde über alles, welche da ist sein Leib, nämlich die Fülle des, der alles in allen erfüllt.
So, das ist also so eine Stelle, wo wir das herauslesen, dass Gott ihn gesetzt hat, zu Rechten im Himmel, über alle Fürstentümer, Gewalt, Macht, Herrschaft und alles, was genannt mag werden, nicht allein in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Merken wir, was es heißt? Jesus Christus ist erhöht zur Rechten des Vaters. Die rechte Hand, das ausführende Organ Gottes. Er hat ihm alles untergetan. Im vergangenen Abschnitt sahen wir bei der Erniedrigung Jesu die Hände der Sünder, die ihn ans Kreuz gebracht haben. Das waren die Hände der Sünder. Und in diesem Abschnitt, da sehen wir die Hände des Vaters. Darum hat er ihn erhöht. Von den Toten auferweckt, gesetzt zu seiner Rechten im Himmel, über alle Fürstentümer, Gewalt, Macht, Herrschaft, in dieser Welt, in unserer Politik und in der Herrlichkeitswelt, der zukünftigen Welt. Kolosser 1, Vers 15 bis 17. Kolosser 1, Vers 15 bis Vers 17.
Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor allen Kreaturen. Denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und Unsichtbare. Es seien Throne oder Herrschaften oder Reiche oder Gewalten. Es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. Und er ist vor allem und es besteht alles in ihm.
So, einmal bis hierher. Hier haben wir wieder diese große Erhöhung. Das ist unser Herr. Das müssen wir sehen, in uns aufnehmen. Gott hat ihn erhöht, verklärt mit der Klarheit, die er hatte vor Grundlegung der Welt. Diese Erhöhung gipfelt in dem Namen über alle Namen. Eine neuere Übersetzung spricht davon, dass Gott ihm den Namen gab, der über alle Namen ist. So können wir daraus sehen, dass der Vater dem Sohn seinen eigenen Namen, hochheiligen Namen, seinen geheimnisvollen Namen gegeben hat. Der Name Gottes wurde ja nicht ausgesprochen, nur einmal im Jahr. Am großen Versöhnungstag wurde der Name Jahwe genannt. So heilig war den Kindern Israel der Name Gottes. Wir wollen einmal einige Stellen aufschlagen in der Offenbarung. Ich muss etwas in die Tiefe gehen in dieser Stunde, sonst verstehen wir das nicht recht. Offenbarung 3, Vers 12.
überwindet, den will ich machen zum Heiler in dem Tempel meines Gottes. Und er soll nicht mehr hinausgehen und will auf ihn schreiben den Namen meines Gottes und den Namen des neuen Jerusalem, der Stadt meines Gottes, die vom Himmel herniederkommt, von meinem Gott und meinem Namen, den neuen.
So, ich möchte das unterstreichen, und meinen Namen, den neuen. Also der Vater hat ihn erhöht und hat ihm einen neuen Namen gegeben. Einen Namen über alle Namen. Offenbarung 19, Vers 12.
Seine Augen sind eine Feuerflamme und auf seinem Haupt viele Kronen. Und er trug einen Namen geschrieben, den niemand wusste als er selbst.
So, der Name, den niemand wusste, denn er selbst. Das kann also nicht der Name sein, den er auf Erden getragen hat, sondern ein Name über alle Namen. Es gehört zu den vertrauten Vorstellungen der Bibel, dass jemand einen neuen Namen erhält, sobald ein neuer, entscheidender Abschnitt in seinem Leben begonnen hat. Ich erinnere nur an Abraham. In 1. Mose 17, Vers 5. Es ist wertvoll, dass wir das mal aufschlagen. 1. Mose 17, Vers 5.
Darum sollst du nicht mehr Abraham heißen, sondern Abraham soll dein Name sein, denn ich habe dich gemacht zum Vater vieler Völker.
1. Mose 32. Vers 28.
Er sprach, wie heißest du? Er antwortete, Jakob.
Weiter.
Er sprach, du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel. Denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und bist obgelegen.
So, merken wir hier an diesen zwei Beispielen einmal, wie Abraham am entscheidenden Abschnitt seines Lebens einen neuen Namen bekommen hat. Abraham. Wie Jakob dort an die bei dem Gotteskampf am Jabbok den neuen Namen bekommen hat, du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel. Nicht mehr der Hinterlistige, sondern du sollst jetzt der Gesalbte Gottes heißen. Ich erinnere an Simon, Jonas Sohn, wie der Herr Jesus ihn gerufen hat, da sagt der Herr zu ihm, du sollst Petrus heißen. Das ist ein Fels. Also nicht mehr Simon, das war der alte Name. Und nun kam der neue Name, Petrus. Wir wissen auch, dass der Paulus vorher Saulus war. Und nun Paulus hieß. Merken wir an diesem Einschnitt in einem Menschenleben. Der neue Name kennzeichnet stets den Beginn eines neuen Abschnitts. Der Ehrentitel, unter dem Jesus in der Frühkirche bekannt war, lautete Kyrios. Das wir aus dem Griechischen übersetzen mit Herr, der Kyrios. Der neue Name, Herr. Jesus wurde auf besonders charakteristische Weise Herr Jesus oder Jesus Christus. Das Wort Kyrios hat eine interessante Entwicklung durchgemacht. Meister oder Besitzer oder Kaiser oder Hausherr oder Herrscher. Kyrios. Das ist alles eingeschlossen in den neuen Namen Herr. Herr Jesus Christus. Besitzer, Herrscher, Hausherr. Das Wort diente zur Bezeichnung heidnischer Götter. Mit diesem Wort wurde das hebräische Wort Jahwe ins Griechische übersetzt. Wenn Jesus als Herr bezeichnet wurde, dann hieß das Meister, Eigentümer alles Lebens, Kaiser. Das heißt, der König aller Könige ist Kaiser. Der Kaiser hatte Könige unter sich. Er ist also der König aller Könige, der Herr aller Herren, der Gott aller Götter. Neuer Name. Das bedeutet, Gott hat ihm alles ausgetan, untergetan. Alles. Fürstentümer, Gewalte, deshalb auch immer wieder im Alten Testament, so spricht der Herr, Herr. Der Herr aller Herren. Wir haben keinen menschlichen Ausdruck für dieses Wort. Herr aller Herren. Herr, Herr. Wenn Jesus als Herr bezeichnet wurde, dann bedeutete das der Allerhöchste. Der Allerheiligste, der Name, der Neue, bei dem ihn alle Welt rufen wird. Das liegt in unserem Abschnitt drin. Das ist der Name Herr Jesus Christus. Ich habe nicht genügend Worte, es zu beschreiben und auszusprechen. Ich habe heute Morgen schon das Stottern angefangen bei dieser Betrachtung, weil ich es nicht sagen kann. Ich kann es nur mit dürren menschlichen Worten sagen, was es heißt, erhöht und einen Namen gegeben, der über alle Namen ist. Und nun wollen wir einmal betrachten, was wir in diesem Namen haben dürfen. Da müssen wir auch wieder einige Stellen uns aufschlagen. Wir haben im Eingangslied ja gesungen in dem Refrain, es ist in keinem anderen Heil als nur in seinem Namen. Apostelgeschichte 4, Vers 12. Was haben wir im Namen Jesu?
Und in keinem anderen Heil ist auch kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, darinnen wir sollen selig werden.
So, es ist in keinem anderen Heil. Was haben wir im Namen Jesu? Da haben wir volles Heil. Das ist das Erste. Volles Heil. Das Wort Heil ist ja bei uns Menschen so entwertet worden. Ganz besonders im Dritten Reich, Heil Hitler und so. Da ist das Wort Heil so entwertet worden, dass wir uns erst vergegenwärtigen müssen, was bedeutet eigentlich das Wort Heil?
Die Errettung aus unserer Verlorenheit.
Rettung? Ja, ist nur ein Teil. Das Wort Heil ist ein umfassendes Wort. Da ist Rechtfertigung drin, da ist Erlösung drin, Da ist Vergebung drin, da ist Versöhnung drin, da ist Kindschaft drin. Das alles ist ausgedrückt mit dem Wort Heil. Ich möchte es mal betrachten. Zum Ersten die Rechtfertigung ist im Heil drin. Rechtfertigung. Wenn ein Mensch beschuldigt wird und angeklagt wird und wird dann freigesprochen, dann ist er gerechtfertigt. Wir wissen, wie unser Gewissen anklagen kann, wie uns Gott anklagen kann. Das wissen wir. Und wohl dem Menschen, der frei ist von der Anklage, wo in einem Menschenleben nichts mehr verklagen darf. Nichts mehr. Wo alle Klagen schweigen, das heißen wir dann Frieden mit Gott. Da ist keine Klage mehr da. Ich habe mal mit einem Mann gesprochen, habe ihn gefragt, ob er Frieden mit Gott habe. Da sagt er, ja, ich habe nichts gegen Gott. Wie gut mit Gott, musste ich ihm sagen, ja. Und hat Gott etwas gegen Sie? Dann ist er verstummt. Das ist, dass Gott etwas gegen uns hat. Ist Gott für uns? Wer mag wider uns sein? Ist Gott gegen uns? Was denn? Rechtfertigung, das haben wir in Jesu Namen und sonst nicht. Das ist im Heil drin, auch Erlösung. Wenn meine Sünden vergeben sind, dann bin ich noch nicht erlöst. Dann ist meine Kette noch nicht in zwei geschnitten. Erlösung ist in dem Heil drin. Das heißt Losschneidung von Sündenketten, die mich bis jetzt gebunden haben. Es gibt Christen, die haben keine Losschneidung erfahren in ihrem Leben. Die hingen vorher an der Kette des Geizes und nachher auch. Es gibt fromme geizige Leute, die sind nicht erlöst. Es ist nur ein Beispiel. Von einer Sündenkette. Es können uns viele Ketten binden. Es kann uns auch die Kette Sex binden. Und wie? Dass es bekehrte Christen gibt, die an der Kette des Sex gebunden sind. Gottes Kinder, die nicht erlöst sind, unerlöst. Sklaverei, Vergebung ist eingeschlossen in das Wort Heil. Da müssen meine Schulden beglichen werden. Wenn ich auf Bomb kaufe in einem Geschäft. Da nützt es mich gar nichts, wenn ich diese Kassenzettel zerreiße. Damit ist meine Schuld im Laden nicht bezahlt, wenn ich meinen Zettel verrisse. Diesen Zettel muss ein anderer quittieren. Menschen, die sich selber die Sünden vergeben, gibt es viele. Sich selber vergeben, das hat keinen Wert, das kommt alles wieder. Und spätestens, wenn wir sterben, wird uns der Schuldbrief gezeigt, der nicht quittiert ist. Deshalb haben wir im Namen Jesu volle Vergebung und sonst nirgends. Jesus muss quittieren. Dir sind deine Sünden vergeben. Manche versuchen es gut zu machen, was sie gesündigt haben, möchten es abverdienen. Nützt auch nichts. Sie müssen vor dem Herrn bekannt werden, so wir unsere Sünden bekennen. So ist er treu und gerecht, der sie uns auch vergibt. Das ist der Weg zur Vergebung. Pastor Schnebel hat uns einmal erzählt, wie er Gefängnisseelsorger war. Und wie da ein Schwerverbrecher in seiner Zelle zum Glauben gekommen ist. Und da hatten sie eine herzliche Gemeinschaft. Wenn er zum Besuch ins Gefängnis kam, der Gefängnisgeistliche, dann konnte er mit diesem Schwerverbrecher Gebetsgemeinschaft haben. Konnten sich austauschen über die herrlichen biblischen Wahrheiten. Und das hat nun dem Gefängnisinspektor gar nicht gepasst. Dass der Pfarrer Schnebel so herzliche Gemeinschaft hatte mit diesen Gefangenen. Besonders mit diesem Schwerverbrecher. Und da sagt eines Tages dieser Gefängnisinspektor zu dem Geistlichen, Herr Pastor, darf ich Ihnen einmal die Akten geben? Von diesen Männern. Dann können Sie sehen, was das für Gauner sind. Aus diesen Akten heraus. Da sagt Schnebel, ich brauche keine Akten. Ja, aber dann bekommen Sie ein ganz anderes Bild von diesen Männern. Das sind Lügner, Betrüger. Das sagt Schnebel. Die Akten dieser Männer stehen nur noch in ihrem Regal. Bei dem lebendigen Gott nicht mehr. Dort stehen sie nicht mehr. Vergebung? Wenn unsere Akten weggetan sind, unsere Schuldakten, vor Gott getilgt, im Namen Jesu ist Versöhnung mit Gott, Feindschaft ist weg, Friede mit Gott. Es besteht kein Kriegszustand mehr. Freunde, ich muss jetzt hier etwas sagen bei dem Wort Frieden, Versöhnung. Der Friede Gottes ist nicht ein Gefühl. Der Friede Gottes ist ein Zustand, in dem der Mensch drin ist. Von diesem Zustand her, in dem der Mensch drin ist, da bekomme ich dann auch ein geborgenes Gefühl. Aber der Zustand ist wichtig, in dem der Mensch drin ist. Der Friede Gottes ist wie eine Burg, wo der Mensch geborgen ist. Das alles ist in dem Wort Heil drin. Noch eins ist drin, Kindschaft. Wir Menschen sind heimatlose Geschöpfe. solange wir nicht Gottes Kinder sind. Von Gott angenommen sind. Wo wir uns ihm geweiht haben. Da sind wir heimatlos, wenn das in unserem Leben fehlt. Da haben wir ein verkrampftes Gesicht, eine Mondfinsternis auf dem Gesicht, weil wir nicht Kinder sind, Kinder Gottes. Kindschaft. Wir sind heimatlos, solange wir nicht sein Kind sind. Das ist also der Name über alle Namen, dass wir in diesem Namen volles Heil haben. Das ist der Name vom Himmel gegeben, von dem Engel Gabriel genannt in Lukas 1, dem Josef aufgetragen im Traum, du sollst ihn Jesus heißen. Matthäus 1, 21, in diesem Namen haben die Apostel Wunder getan. Das Zweite, in diesem Namen ist Leben, durch den Glauben, Johannes 20, Vers 31. Johannes 20, Vers 31.
Diese aber sind geschrieben, dass ihr glaubet, Jesus sei Christus, der Sohn Gottes, und dass ihr durch den Glauben das Leben habt, in seinem Namen.
So, in seinem Namen haben wir Leben, ewiges Leben. Das ist der Name, der in der Taufe auf uns gelegt wurde. Der Name Jesu. Das ist der Name, der bei der Konfirmation auf unser Leben gelegt wurde. Wo wir eingesegnet worden sind im Namen Jesu. Das ist der Name, der bei der Hochzeit auf unseren Ehebund gelegt wurde. Der Name Jesu. Es ist das Kindwort an der Schwelle der Ewigkeit. Ich bitte den Herrn, dass, wenn ich sterbe, dass er mir noch Zeit gibt, dass ich den Namen Jesu aussprechen darf. An der Schwelle der Ewigkeit. Im Namen Jesu ist das Kennwort an der Schwelle der Ewigkeit. Nun, wenn wir einen Menschen kennenlernen wollen, dann müssen wir uns mit ihm unterhalten. Wenn ein Mensch nichts schwätzt, dann lerne ich ihn nicht kennen. Ist klar. Ist klar. Wenn ein Mensch schweigt, lerne ich ihn nie kennen. Ich muss mit dem Menschen Umgang haben. Ich muss mal in seinen Arbeitsraum treten. Wir müssen einmal nach seinen Idealen schauen. Was hat der Mensch für Interesse, für ein Ideal? Dann lerne ich ihn kennen, wenn ich sein Ideal entdeckt habe. Was ist das Ideal Gottes? Das Ideal Gottes. Ist die Schöpfung das Ideal Gottes? Nein, ist nicht sein Höchstes. Ist sein Ideal in den Engeln, den starken Helden? Nein, ist auch nicht sein Ideal. Ist sein Ideal in den Prophezeiungen? Nein, ist nicht sein höchstes Ideal. ist Gottes Ideal in vollkommener Tugend. Nein. Der Name, der Gott am teuersten ist, ist Jesus. Das ist sein Ideal. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Das ist Gottes Ideal. Das Wesen, das Gott am liebsten ist, welches trägt, vergibt, liebt bis in den Tod, damit es retten kann, das ist Jesus. Dass wir es recht verstehen. Darum hat er ihm einen Namen gegeben, der ihm über alle Namen ist. Das, woran Gott sein Herz auf ewig hängt, ist die erlösende Liebe durch Christus. Darum der Name über alle Namen. Drittens, in diesem Namen beten wir erhörlich. Johannes 14. Johannes 14, Vers 13. In diesem Namen beten wir erhörlich. 14, Vers 13.
Und was wir bitten werden in meinem Namen, das will ich tun, auf das der Vater geehrt hat in den Sohn.
Und noch 14?
Was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun.
So? Was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun. Wenn wir Gott zum Mitwisser machen wollen, von allem, was uns bewegt, dann können wir das nur tun im Namen Jesu. Beten im Namen Jesu. Wir haben in der alten Geschichte ein Beispiel dafür, was es heißt, im Namen des Sohnes bitten. Themistokles, ein athenischer Feldherr, Staatsmann, 500 vor Christus, der siegte über die Perser. Und dann wurde er von seinen undankbaren Landsleuten, von den Athenern, verjagt. Und er wusste nicht, wohin er fliehen sollte, und da floh er zu seinem ärgsten Feind, dem König Admet. Er wusste, der König Admet hasst mich bis auf den Tod, aber er kann nirgends hin. Um bei dem König nicht abgewiesen zu werden, bei der Bitte um Asylrecht, da ergriff er im Vorzimmer des Königs dessen Söhnlein, der im Vorzimmer des Königs spielte. Da nahm er das spielende Kind auf seinen Arm und geht mit dem Sohn des Königs hinein zum König. Und da sagt er, König Admetus, im Namen des Liebsten, das du hast, im Namen deines Sohnes bitte ich um Gnade und Asylrecht für dich. Für mich. Der König Admetus war tief ergriffen und sagte, es sei dir gewährt. Und nahm sein Söhnlein vom Arm seines ärgsten Feindes. Es sei dir gewährt, weil du im Namen meines Sohnes gekommen bist. Das ist ein schwaches Abbild von dem, was es heißt, zum Vater kommen im Namen Jesu. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Name über alle Namen. Wir können nicht zum Vater kommen ohne diesen Namen. Wie sollen wir beten im Namen Jesu? Konzentriertes Gebet, ruhig, kurz, erwartend, glaubend. Des Vaterherzens tiefste Triebe in diesem Namen öffnen sich. Viertens, im Namen Jesu ist Heilkraft. Lasst uns hier ein wenig stillstehen. Gibt es heute noch Krankenheilung im Namen Jesu? Gibt es das heute noch? Man sagt uns ja heute, dass es das nie gibt. Dass alles sei Suggestion. Das sei alles nur seelisch bedingte Krankheiten, die da geheilt werden. Damals, Jesus sei eben ein seelisch starker Mensch gewesen. Und deshalb seien diese seelisch Kranken auch geheilt worden. So legt man das halt aus. Da müssen wir sagen, arme Ausleger. Arme Ausleger. Die sonst nichts wissen. Die nichts wissen von der Kraft des Glaubens. Dass im Namen Jesu Kranke gesund werden. Auch heute noch. Wenn wir das aufschlagen, Apostelgeschichte 3, Vers 6. Wo Johannes und Petrus hinaufgingen in den Tempel, um die neunte Stunde, da man pflegt, zu beten. Und da saß der Mann lahm von Mutterleibe. Das war keine seelisch bedingte Krankheit. Lahm von Mutterleibe. Der sitzt auf der Tempeltreppe und ich stelle mir da so vor, ich habe mir es ausgemalt, wie der seinen Hut hinhält und bittet um ein Bakschis. Bakschis. Bakschis, Almosen. Das kann man in Palästina auf Schritt und Tritt in der arabischen Welt erleben. Wenn der Omnibus anhält mit den Reisenden, dann ist er umringt von Kindern. Bakschis, Bakschis, Bakschis. Almosen. Da sitzt der Lahme und bittet Bakschis. Und Johannes und Petrus sagt, sieh uns an. Also offenbar hat er gar nicht aufgeguckt. Er hat da eben so seinen Hut hingehalten, sein Gefäß. Sieh uns an. Gold und Silber haben wir nicht. Oh nein, schon nichts. Das ist schon nichts. Der zieht seinen Hut weg. Laufet nur an. Was wir aber haben, das geben wir dir. Jetzt sorgst drauf. Im Namen Jesu steh auf und wandle. Was war mehr? Gold und Silber, oder? Der Name Jesu. Und er stand auf. Und er hüpfte. Im Namen Jesu ist Krankenheilung. Wir hatten ein Bezirkstreffen für junge Leute. Da war am Sonntagvormittag nach dem Gottesdienst noch eine extra Versammlung Mit dem Thema gibt es heute noch Wunder. Das war so vor dem Mittagessen, zwischen Gottesdienst, Mittagessen. Und da gingen dann die Reden so hin und her. Die einen verneinten es, die anderen bejahten es. Und da steht plötzlich ein junger Mann auf, stattlicher junger Mann mit Stiefelhosen an, blühend ausgesehen, der steht auf und sagt, ich bin Miller von Beruf. Und ihr wisst ja, ein Miller muss tragen, der muss Lupfer kennen. Und ich hatte Bandscheiben. Ich konnte jahrelang kein Pfund Mehl lupfen. So schwach war mein Rückgrat, meine Wirbelsäule. Und dann bin ich Männern begegnet, die im Glauben an Christus standen. Und die habe ich gebeten, sie sollen mir doch die Hände auflegen und mit mir beten. So wie es in der Bibel steht, in Jakobus 5. Ist jemand krank, der rufe zu sich die Ältesten, dass sie über ihn beten. In Salben mit Öl, das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen. Und da bekam ich dann Handauflegung und Gebet. Und dann sagt der junge Mann, und heute trage ich 2 Zentnersäcke. Gibt es heute noch Wunder? Fragt er in die Versammlung hinein. Und da geschah das Merkwürdige. Da war mit einem Mal die Diskussion aus. Kein Für und kein Wider und nichts mehr. Die Diskussion war aus. Weil da einer stand, der sagen konnte, an mir ist ein Wunder geschehen. Schaut mich an, ich bin ein Wunder. Liebe Freunde, wir sind arm geworden. Arm am Glauben, dass auch heute noch Krankenheilungen geschehen. Fünftens, der Name Jesu schafft Leiden. Ich kann euch das nicht verheimlichen, weil das in der Heiligen Schrift drin steht. Apostelgeschichte 4, Vers 19 und 20. Petrus aber und Johannes antworteten und sprachen zu ihnen, zu dem Hohen Rat, richtet ihr selbst, ob es vor Gott recht sei, dass wir euch mehr gehorchen denn Gott. Wir können es ja nicht lassen, dass wir nicht reden sollten von dem, was wir gesehen und gehört haben. Aber sie drohten ihnen und ließen sie gehen und fanden nicht, wie sie sie peinigten um des Volkes willen, denn sie lobten alle Gott über das, was geschehen war. Der Name Jesu schafft Leiden. Paulus und Johannes mussten um dieser Lahmenheilung willen leiden. Man droht mit dem Tode und sie reden lauter. Man wirft sie ins Gefängnis in Ketten und Banden und sie lobt singen dem Namen Jesu. Liebe Freunde, wir sind im Feindesland. Vergesst das doch nicht. Wir sind im Feindesland als Kinder Gottes. In einer feindseligen Welt, wo der Satan, der Fürst der Finsternis, sein Werk hat, in den Kindern des Unglaubens, da sind wir drin. Deshalb ist das Christenleben nicht ein Spaziergang auf immergrünen Auen. Wenn wir das meinen, Christsein sei ein Spaziergang auf immergrünen Auen, dann können wir sofort das Christsein aufgeben. Meine jungen Männer, die sagen manches Mal, ah, das ist pfundig. Im Heiligen Nachfolge, das ist pfundig. Ja, ja, ja. Ja, das ist wahr, das ist pfundig, aber, dass wir uns nicht verheimlichen, dass das Christsein auch Leidenschaft, hinten Ansetzung, Verachtung, wir sind oft so ein Club der Harmlosen, die leben, als gäbe es keinen Feind. Die leben so, als gäbe es keinen Satan. Ihr werdet ihn merken, wenn wir von der Freizeit heimkommen. Wenn wir eine gesegnete Freizeit gehabt haben, dann merken wir es. Als die Jünger vom Berg der Verklärung herunterkamen, da war unten am Berg der Kampf mit einem Mondsichtigen, den sie nicht heilen konnten. Hinab in die Welt vom Berg der Verklärung. Feindschaft. Es gab 10 große Christenverfolgungen. Und es gab einige kleinere. Die Heiden sagten, staunend sähe die Christen. Die gehen auch in den Tod für ihren Jesus. Und heute haben wir die größte Christenverfolgung aller Zeiten. Wissen wir das? In allen Ostblockstaaten Christenverfolgung. Weil die halbe Welt verfolgt die Christen. Stellen wir uns das einmal vor. Wo sind denn heute die Christen, die um des Namens Jesu willen Schmach auf sich nehmen? Wir hängen unsere Fahne oft so nach dem Wind. Nach dem Wind. Ich habe gelesen von einem Bravo-Stick eines deutschen Schiffes, dass sich durch die feindlichen Linien, Schiffslinien hindurch manövriert hat. Die hatten verschiedene Fahnen bei sich. Wenn sie ein Schiff ausgemacht hatten, welche Nationalität das Schiff hat, dann haben sie dessen Fahne gehisst. Haben sie durchlavriert. War es ein englisches Schiff? Englische Fahne. War es ein amerikanisches Schiff? Amerikanische Fahne. Es gibt Christen, die haben verschiedene Fahnen bei sich. Und je nachdem sie in einer Gesellschaft sind, kommt der Fahnen aus. Sind sie in einer gottlosen Gesellschaft, dann hängen sie der gottlose Fahnen aus. Sind sie in einer frommen Gesellschaft, dann kommt der fromme Fahnen aus. Dann muss man nichts leiden. Dann muss man nichts leiden. Dann kommen wir immer glatt durch. Immer glatt. Sechstens, in diesem Namen werden sich beugen aller Knie. Der 11. Vers gehört zu den wichtigsten Versen im Neuen Testament. Der 11. Vers aus Philipper 2. Dort lesen wir das höchste Ziel. Das höchste Ziel Gottes besteht darin, dass ein Tag komme, an dem alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr sei. der Tag kommt, da werden ihn die sehen, die ihn zerstochen haben. Auch die. In diesem schlichten Glaubensbekenntnis liegt alles beschlossen. Wer sagen kann, Jesus Christus ist mein Herr, der ist ein Christ. Er ist bereit, Jesus zu gehorchen wie niemandem sonst. Er ist bereit, Jesus zu lieben wie keinen anderen sonst. Er ist bereit, ihm treu und ergeben zu sein wie keinem anderen sonst. Der Name Jesu ist also Gott wert und teuer. Was folgt daraus für mich? Ah, stütze dich darauf, denn es heißt, wer an diesen Namen glaubt, hat das ewige Leben. Stütz dich drauf. Auf diesen Namen. Zweitens, tritt vor den heiligen Gott hin und halte Gott den Namen Jesu vor. Berufe dich auf den Namen des Sohnes Gottes. Lieber himmlischer Vater, da stehe ich als Kind deines Sohnes Jesu Christi. Wir stehen unter dem Druck der Welt, das ist wahr. Die Welt, die so gottlos ist, schrecklich mit ihren Sünden, mit ihrer Trunksucht, mit ihren Leidenschaften, mit ihren Rätseln, Verwirrungen, Hochmut, Gleichgültigkeit. Wie gut ist es, wenn man da weiß, ihr werdet eure Knie auch noch beugen. Auch noch. Auch ihr mit eurer Verwirrung und Verirrung und Gleichgültigkeit und Ablehnung, ihr werdet eure Knie auch noch beugen. Die über der Erde sind, also die sich in einem höheren und seligen Zustand befinden, das wissen wir, die werden niederfallen. Vor dem Thron Gottes werden ihm Lob singen, werden ihn schauen mit Wonne, mit unvergänglicher Wonne. Offenbarung 19, Vers 6 steht das, dass die ihre Knie beugen werden. Und die unter der Erde, also alle die in unseligem Zustand versunken sind, alle heillos entarteten Menschen.